Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Hamburg. Weitere Prozesse gegen Gipfelgegner. Das Bündnis United We Stand berichtet von bevorstehenden Prozesseröffnungen gegen Teilnehmer an den Protesten gegen G20. So am 7. November gegen einen aus Bern in der Schweiz angereisten Demonstranten. Anfang September wurde er in Köln verhaftet. Der Schweizer hatte keine Ahnung, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg aufgrund von verwackelten Videoaufnahmen einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hatte. Eine Anwältin aus Hamburg brauchte Stunden, bis sie ihn in Köln in der Untersuchungshaft gefunden hatte. Dann wurde er tagelang auf Transport geschickt, bis er am 11. September im Hamburger Untersuchungshaftgefängnis am Holstenglazis ankam. Dort sitzt er nun unter menschenverachtenden Bedingungen seit 2 Monaten ein. Kontakt zu anderen G20-Gefangenen darf er nicht haben, als da wären 2 junge Aktivisten aus Frankfurt am Main und aus Offenbach. Dann jener französische Genosse, der per internationalem Haftbefehl von Frankreich nach Hamburg ausgeliefert wurde. Er wurde übrigens verhaftet, als er seine Verwandten besuchen wollte. Bravo, liebe Knastknechte. Auch auf der Liste ein dem Bündnis United We Stand namentlich noch nicht bekannter Seemann, der in Bremerhaven von seinem Schiff geholt wurde und in Untersuchungshaft kam, weil er angeblich beim G20 randaliert haben soll. Der Schweizer Aktivist ist auf veganes Essen angewiesen, das ihm von den Justizbeamten aber verweigert wird. Als ihn in der Haft vor ein paar Wochen sein 26. Geburtstag ereilte, durfte ihm kein Paket geschickt werden. Die lapidare schriftliche Begründung der Hamburger Justizbehörde war, dass das Untersuchungsgefängnis keine Pakete entgegennehmen könne. Am Mittwoch begann nun der nächste Schauprozess gegen einen transnationalen Aktivisten, der im Sommer 2017 nach Hamburg gekommen war, um zusammen mit vielen gegen die herrschenden Verhältnisse und gegen deren Repräsentanten auf die Straße zu gehen. Er soll im Knast und im Gerichtssaal nicht allein gelassen werden. Es gab eine Kundgebung, die zeigte, dass es zwar ihn getroffen hat, aber alle gemeint sind. In der nicht enden wollenden Einschüchterungskampagne gegen jeglichen Protest, jeden Widerstand gegen dieses absurde Spektakel der Macht, den G20-Schwachsinn, der bald in Buenos Aires in die nächste Runde gehen wird. Hamburg. Solidarität mit den Frankfurter G20-Gefangenen. Prozessbeginn am 18. Dezember. Die massive Repression des Staates nach den Aktionen während des G20-Gipfels hält an. Eine als Öffentlichkeitsfahndung inszenierte Menschenjagd in ganz Europa sowie zahlreiche Hausdurchsuchungen zeigen einerseits den Verfolgungseifer des Staates, andererseits aber die Willkür und auch die Schwäche der staatlichen Behörden. Nicht nur sitzen bereits Genossen mit absurden Urteilen im Gefängnis, es kommen auch neue Fälle dazu. So wurden pünktlich zum Jahrestag des Gipfels im Rhein-Main-Gebiet 4 Hausdurchsuchungen inszeniert. 2 Genossen sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Am 18. Dezember soll der Prozess gegen alle 4 in Hamburg beginnen. Den jungen Männern wird vorgeworfen, sich an Aktionen Freitagmorgens in der Hamburger Elbchaussee beteiligt zu haben. 2 der Festgenommenen waren zum Tatzeitpunkt noch unter 18 Jahre alt und gelten somit vor dem Gesetz als sogenannte Heranwachsende. Auf dieser Grundlage konnte erreicht werden, dass zumindest die Haftbefehle für die beiden Jugendlichen außer Vollzug gesetzt wurden. Sie mussten allerdings ihre Pässe abgeben und wurden verpflichtet, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Die beiden volljährigen Männer befinden sich seitdem in Untersuchungshaft im Hamburger Gefängnis Holstenglazis. Die Anklage ordnet die Beschuldigten willkürlich dem sogenannten Komplex Elbchaussee zu. Man will in der Öffentlichkeit Schuldige präsentieren, in der Hoffnung, so die Rechtsbrüche und die massive Polizeigewalt gegen Demonstranten während der G20-Protestwoche überdecken zu können. Die harten Urteile, die bislang nach G20 gefällt wurden, reihen sich ein in die Faschisierung der Staatsapparate. Die ist am deutlichsten sichtbar in den neuen Präventiv- und Polizeigesetzen. Hinzu kommen die innere Aufrüstung und immer ausgedehntere Überwachung, sowie die politische Repression und die harten Strafen gegen alle, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse wehren. Angesichts der verhältnismäßigen Stille bei Angriffen auf Geflüchtete, angesichts abertausender Toter im Mittelmeer, erscheint es doch mehr als verwunderlich, welche Empörung ein paar zerstörte Scheiben und Autos hervorrufen. Dass schon am selben Abend den Geschädigten entlang der Elbchaussee eine Zahlung von 40 Millionen Euro zugesichert wurde, verdeutlicht die massive Diskrepanz bei der Wahrnehmung des Wertes von Menschenleben im Vergleich zu dem von Waren und Konsumgütern. Nur zum Vergleich in diesem Zusammenhang: Den Angehörigen der Opfer des NSU wurde nach jahrelanger Schikane, nach Kriminalisierung und Stigmatisierung 1 Million Euro Entschädigung gewährt. Insgesamt und für alle. Der Zynismus von Polizei und Justiz ist in Anbetracht der Vorwürfe unerträglich. Als am frühen Morgen des ersten Gipfeltages einige hundert Aktivisten ihrer Wut über die bestehenden Verhältnisse Luft machten, verdeutlichten sie ihre Unversöhnlichkeit unter anderem durch das Entglasen von Konsulaten, Banken und Ämtern und durch das Anzünden von Autos in der im Villenviertel gelegenen Elbchaussee. Obwohl es keinerlei brauchbare Foto- oder Videoaufnahmen von den Geschehnissen gibt, hat die Polizei nun 4 junge Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet als vermeintliche Täter präsentiert. Die Vorwürfe: Brandstiftung, Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung basieren auf einem Bewegungsprofil, das die Polizei über die 4 erstellt haben will. Sie habe die Gruppe auch zu anderen Gelegenheiten in Hamburg beobachten können, so etwa ganz ohne schwarze Vermummung beim Bäcker in Altona. Als ich da gesessen habe, mit Brötchen und Kaffee, war meine Tarnung immerhin eine Bildzeitung. Aber das ist eine Abschweifung. Konkrete Taten werden ihnen jedenfalls nicht vorgeworfen, außer dass sie vor Ort gewesen sein sollen und dass einer der Beschuldigten eine Mülltonne auf die Straße gezogen habe. Es ist offensichtlich, dass es hier darum gehen soll, Menschen von künftigem politischem Protest abzuhalten und auch eine ganze Bewegung einzuschüchtern, indem Einzelne drakonisch bestraft werden. Die Absurdität der Vorwürfe knüpft an die bisherigen G20-Prozesse an. Genauso wie die Anordnung von Untersuchungshaft wegen der angeblichen Schwere der Tat und wegen vermeintlicher Fluchtgefahr. Dazu die Schikanen, die die 2 im Knast ertragen müssen. Der Jüngere war in den ersten 3 Tagen durchgehend eingesperrt. Erst danach bekam er 1 Stunde Hofgang täglich. Seitdem wurde seine Zelle mindestens 4-mal ohne Angabe von Gründen durchsucht und er selbst wiederholt spontanen Leibesvisitationen unterzogen. Die einzige Möglichkeit, die ihnen gelassen wird, um aus der Zelle zu kommen und soziale Kontakte zu haben, ist, im Knast zu arbeiten. Auch wenn sich manches inzwischen gelockert hat, durften die beiden sich bis heute nicht sehen und sind immer wieder wahllosen Schikanen und der Willkür der Schließer ausgesetzt. Die nannten als Begründung für ihr Verhalten nur, weil wir es können. Ganz offensichtlich dienen diese Haftbedingungen dazu, Druck auf die 2 auszuüben und sie zu Aussagen zu bewegen. In Anbetracht der mangelhaften Beweislage gegen sie ist das kein Wunder. Auch eine weitere Person sitzt seit Oktober ebenfalls im Hamburger Holstenglazis in Untersuchungshaft, nachdem sie per europäischem Haftbefehl von Frankreich ausgeliefert wurde. Auch ihm werden Straftaten im Zusammenhang mit den Aktionen auf der Elbchaussee vorgeworfen. Die Polizei möchte nach mehr als über 1 Jahr Arbeit der eigens eingerichteten Soko Schwarzer Block gern Ergebnisse vorweisen und das heißt Schuldige bestrafen. United We Stand empfiehlt, es den Inhaftierten leichter zu machen im Knast und seinerseits Druck auf die Behörden zu erzeugen. Der Prozess gegen alle 4 Beschuldigten beginnt am 18. Dezember. Obwohl vor dem Jugendgericht geführt, wird er öffentlich sein und lange dauern. Es sind bereits 30, in Worten 30, Prozesstage bis Mai terminiert. Die Anklageschrift besteht weitgehend aus der Beschreibung von beschädigten Autos sowie einer Handvoll Indizien, dass die 4 Beschuldigten irgendwie vor Ort gewesen sein sollen. Dieser Schauprozess solle begleitet und kritisiert werden. Man werde alle Prozesstage begleiten und so wörtlich den Scheiß aufdrehen, bis die Gefangenen wieder frei sind. Der Grund dafür sei einfach und laute, weil wir es können. Berlin. Der Wunsch nach Freiheit lässt sich nicht verbieten. Demonstration am 1. Dezember gegen Polizeigesetze, PKK-Verbot und Nationalismus. 25 Jahre erfolglos gegen den Traum von Demokratie, Freiheit und Frieden. Die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei stehen an der Spitze der Länder, die global gegen demokratischen Protest und Freiheitsbewegungen kämpfen. Seit 25 Jahren ist die PKK in Deutschland verboten. Doch die PKK und ihr Projekt des demokratischen Konföderalismus haben in dieser Zeit deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Stärke dieser Freiheitsbewegung und die Erfolglosigkeit der deutsch-türkischen Demokratiefeindlichkeit soll am 1. Dezember gemeinsam auf den Straßen der deutschen Hauptstadt unterstrichen werden. Mithilfe des PKK-Verbotes versucht die Bundesregierung seit 25 Jahren, eine wichtige demokratische Kraft im eigenen Land mundtot zu machen. Tausende Gerichtsverfahren, hunderte Festnahmen und zahlreiche Razzien später ist eines klar. Die Ideen der PKK und ihres Vorsitzenden Abdullah Öcalan inspirieren heute mehr Menschen denn je. In Deutschland identifizieren sich seit dem Widerstand der nordsyrischen Regionen Kobane und Afrin unzählige Menschen mit dem Projekt des demokratischen Konföderalismus und seiner gelebten Praxis in der Demokratischen Föderation Nordsyrien. Die gesellschaftliche Akzeptanz des PKK-Verbotes in Deutschland bröckelt. Denn Millionen von Menschen in Deutschland wissen, dass es die bewaffneten Kräfte der PKK gewesen sind, die im Sommer 2014 durch ihren Einsatz gegen den Islamischen Staat einen Völkermord an der jesidischen Bevölkerung in Schengal verhindert haben. Die Forderung an die Bundesregierung ist klar. Sie muss das PKK-Verbot sofort aufheben. Sie muss ihre unsägliche antidemokratische Politik gegenüber dieser Freiheitsbewegung beenden. Doch noch wichtiger ist es, dass die Gesellschaft Deutschlands den Glauben an die Berechtigung des PKK-Verbotes verliert. Und genau das geschieht. Ob während der Kobane-Proteste, bei den G20-Protesten in Hamburg oder den deutschlandweiten Demonstrationen gegen die Polizeigesetze, überall wurden und werden Bezüge zum Engagement der PKK für Demokratie, Frieden und Freiheit hergestellt. Egal wie viele Hausdurchsuchungen stattfinden, egal wie viele Demonstrationen verboten werden, egal, wie viele Bücher hier in Deutschland beschlagnahmt werden, das PKK-Verbot hat seine Akzeptanz bei vielen Menschen längst verloren. Die zunehmende staatliche Repression in Form der Polizeigesetze, das PKK-Verbot oder das Erstarken rechter Kräfte in Deutschland fußen auf derselben undemokratischen, rassistischen und nationalistischen Mentalität. Gegen die Leopardpanzer, gegen die Hermes-Bürgschaften und gegen die Polizeigesetze Deutschlands stellen wir unseren gemeinsamen Traum von einem demokratischen, feministischen und ökologischen Leben. In Deutschland, in Kurdistan und überall auf der Welt. Gemeinsam gegen Polizeigesetze, PKK-Verbot und gegen Nationalismus. Bundesweite Demonstration am 1. Dezember, 12 Uhr, am Neptunbrunnen am Alexanderplatz in Berlin.